Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer hier in Hamburg und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast, der nicht nur Hamburg kennt, sondern auch Hamburg in Berlin vertritt. Christoph Ploss, ein waschechter Hamburger Jung, aufgewachsen im Norden, Johanneum in Winterhude, Hockey beim THC Hornhamm und also Stadtkind durch und durch. Seit 2017 vertritt er den Wahlkreis Hamburg-Nord-Alstertal im Bundestag und war auch Vorsitzender der Hamburger CDU 2020 bis 2023. Und seit diesem Jahr mit der neuen schwarz-roten Regierung hat er ein besonders wichtiges Amt für uns inne hier auch in Hamburg und im Norden. Er ist Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und den Tourismus. Und wir wollen heute ein bisschen über Hamburgs Wirtschaft, Hafen sprechen. Dafür bringt Christoph Ploss nicht nur das Fachwissen mit, sondern eben auch die emotionale Bindung. Und ich finde es mal so schön, dass mal wieder jemand aus dem Norden den maritimen Koordinator macht. Herzlich willkommen, Christoph Ploss.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, Sie sind hier geboren und aufgewachsen, Herr Ploss. Was hat Sie hier als Jugendlicher immer besonders gereizt an Hamburg? Fangen wir ein bisschen persönlich an, ne?
Tatsächlich fand ich schon als Kind den Hafen immer sehr faszinierend, war häufig auch mit meinen Eltern an den Landungsbrücken und wenn man da die Schiffe gesehen hat, das fand ich immer faszinierend. Mhm. Ansonsten bin ich sehr dankbar für eine tolle Kindheit, eine tolle Jugend. Sie haben es eben gesagt, ich habe Hockey gespielt beim THC und Hamm im Stadtpark. Ich bin aufs Johanneum gegangen, habe dort 2005 mein Abitur gemacht, bin auch immer gern zur Schule gegangen, auch sogar gerne Latein und ein Griechisch gelernt, was nicht bei allen der Fall war, aber mir hat das immer Spaß gebracht.
Das erzähle ich
bei
meinen Kindern.
Und insofern, ich habe an die Stadt nur gute Erinnerungen und versuche deswegen auch in meiner neuen Funktion so häufig wie möglich hier zu sein. Heute ist das jetzt der krönende Abschluss eines sehr intensiven Tages. Ich war zum Beispiel bei der Fraunhofer Institutsgruppe, habe dort im Harburger Binnenhafen mir einige maritime Forschungsprogramme angeschaut und wie dort zusammen auch mit der TU Hamburg dran gearbeitet wird, dass die Schiffe in Zukunft autonom fahren können und dass auch Prozesse in den Häfen effizienter werden und war ansonsten auch bei einigen anderen maritimen Unternehmen. Insofern, ich bin sehr dankbar, wenn ich zurückblicke und sehr motiviert, wenn ich nach vorne schaue.
Sehr gut. Und ich meine, kommen ja viel rum, ja, in Berlin, bundesweit, auch hier im gesamten Norden. Aber eben, woran merken Sie, dass Sie dann doch Hamburger sind, ne?
Also das merke ich tatsächlich vor allem jetzt auch in meiner neuen Funktion, weil ich eine besondere Leidenschaft für diese maritimen Themen habe und auch immer hatte. Ich habe auch vorher im Deutschen Bundestag, bin seit 2017 Mitglied dort im Verkehrsausschuss, maritime Themen vorangetrieben und einen Fokus gehabt auf die Weiterentwicklung der Häfen, mich damit beschäftigt, wie wir die maritime Wirtschaft stärken können. Und der eine oder andere sagt auch, man hört es manchmal an der Aussprache und auch an der Leidenschaft für ein schönes Fischbrötchen. Also die Kollegen im Süden, die fremdeln doch manchmal, wenn sie ein Fischbrötchen bekommen oder ein Rollmops essen. Aber ja, man merkt das auch, finde ich, an den Themen. Und Sie haben es eben gesagt, ein maritimer Koordinator, der aus dem Norden kommt, ist per se, glaube ich, schon mal was Gutes.
Und auch maritimer Koordinator, Tourismuskoordinator, insofern eine hochrelevante Frage auch. Was ist Ihr Lieblingsort und Ihr Tourismustipp an Hamburg?
In Deutschland oder in Hamburg?
Beides.
Also ich würde jedem, der nach Hamburg kommt, empfehlen, eine Hafenrundfahrt zu machen. Ich habe jetzt in meinem neuen Job jede Woche manchmal mehrere Hafenrundfahrten in unterschiedlichen Häfen. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, die Häfen sich anzuschauen und da so viel zu entdecken und einfach da auf dem Wasser zu sein. Das finde ich ist immer ein ganz besonderes Gefühl. Also wer nach Hamburg kommt, Hafenrundfahrt sollte man fest einplanen. Und ansonsten finde ich, die Mischung in Hamburg macht's. Also auch so ein Reeperbahn-Bummel ist schön, die Elbphilharmonie fantastisch. Ich bin auch dort jedes Jahr, sofern es die Zeit erlaubt, bei dem einen oder anderen Konzert. Und Hamburg hat sehr, sehr viel zu bieten. Also von der Reeperbahn bis zur Elbphilharmonie ist alles dabei. Hier in der Innenstadt gibt's viel zu sehen.
Und in Deutschland, wenn man nicht in Hamburg ist, was ist das Zweitbeste?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so ganz klar klassifizieren kann. Wir waren jetzt dieses Jahr für ein paar Tage nach dem Wahlkampf in Travemünde. Das ist sehr schön dort. Nordseeküste mag ich auch sehr. Ich bin auch gerne mal in Bayern. Also ich meine, bin Hamburger jung, aber mal 2-3 Tage nach Bayern zu gehen, dort auch die Kultur zu sehen, ist auch was sehr Schönes. Mhm. Dresden hat schöne Seiten, also ich würde das gar nicht so klassifizieren.
Also sehr neutrale Antwort. Als
ja, das ist, es hängt ja auch immer davon ab. Also wenn man jetzt, also nach einem harten Wahlkampf, wir haben ja wirklich bei Minusgraden hier sehr hart gekämpft, da war ich tatsächlich mal ganz froh, einfach nur ein bisschen 3-4 Tage zu entspannen. Da wollte ich jetzt gar nicht viel sehen, aber es gibt natürlich dann auch Phasen, in denen man sagt, das ist jetzt vielleicht auch mal schön, viel zu sehen, Sightseeing zu machen in Dresden oder in anderen Städten. Also es hängt immer auch ein wenig davon ab, in welcher Stimmung man ist.
Ja, eben erzählt, Wahlkampf, harter Wahlkampf, ist hart, Minusgrade, geht auch mal mit harten Bandagen zur Sache. Und jetzt natürlich mittendrin im Thema Wirtschaftsstandort und wir sind hier mitten in der Sommerpause, 100 Tage schwarz-rot ist so hier die Sache. Ist der Staat der neuen Bundesregierung geglückt? Schulnote des Abgeordneten.
Ich gebe jetzt zwar keine Schulnote, ich finde, da ich ja jetzt selber sogar Teil der Bundesregierung bin und auch Teil der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, finde ich, das sollen andere bewerten. Ich finde aber, dass sehr viel geglückt ist und ich will mal mit den positiven Punkten anfangen, über ein paar kritische können und sollten wir natürlich auch sprechen, wir auch gar nicht jetzt alles nur schönreden, aber
also
zumindest.
Die Wirtschaft wartet noch auf die.
Genau, ich will aber zumindest einmal ein, zwei positive Veränderungen sagen, weil in Deutschland wird ja auch immer schnell nur kritisiert. Also, wenn wir uns mal dran erinnern, noch vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr fand Deutschland in der Außenpolitik so gut wie gar nicht statt. Wir haben in Europa keine Führungsrolle übernommen, obwohl sich auch viele gerade kleinere Staaten gesehnt hatten, dass Deutschland stärker eine Führung auch in Europa übernimmt und auch den europäischen Kontinent stärker zusammenschweißt. Und Europa war irgendwie etwas zersplittert und hatte in der Weltpolitik kaum Gehör gefunden. Und ich sage ganz bewusst Europa, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir viele weltpolitische Fragen aus unserer Sicht nur in die richtige Richtung bewegen können, wenn wir als Europäer geeint und geschlossen auftreten. Die USA, China, Russland, auch aufstrebende Staaten wie Indien oder auch Indonesien, die sind alle so groß, dass sie alleine in der Weltpolitik eine wichtige Rolle spielen können oder zunehmend eine wichtigere Rolle spielen. Wir Europäer können das nur geschlossen, denn jedes europäische Land allein ist zu klein, um gegenüber solchen Großmächten relevant zu sein. Und deswegen brauchen wir ein geeintes Europa, was auch sich abstimmt und mit einer Stimme spricht. Und das hat der neue Bundeskanzler Friedrich Merz in sehr kurzer Zeit geschafft. Davon zeugt jetzt der jüngste Besuch im Weißen Haus, der gemeinsam abgestimmt war unter der Führung von Friedrich Merz mit den anderen europäischen Staaten. Alle haben sich die Bälle zugespielt und wir sind zumindest jetzt wieder in der Lage, auf Augenhöhe, wenn wir als Europäer geeint auftreten, mit Donald Trump und mit anderen zu sprechen.
Okay, aber
und gleichzeitig haben wir unser Ansehen auch gegenüber anderen Staaten in kurzer Zeit gemehrt. Zweiter guter Punkt, bevor wir gleich über die kritischen auch gern sprechen, aber den würde ich gern einmal machen. Wir haben auch die Migrationswende eingeleitet. Das ist ein sehr wichtiges Thema für viele Bürger. Das habe ich auch im Wahlkampf gemerkt, weil die Bürger aus meiner Sicht zu Recht die Erwartung haben, dass wir mehr Fach- und Arbeitskräfte nach Deutschland bekommen und auch Anreize schaffen, dass die sich für Deutschland entscheiden. Wir stehen da ja in einem großen Wettbewerb auch mit anderen Ländern. Aber auf der anderen Seite auch die illegale Migration gestoppt wird. Also Migration muss besser gesteuert werden. Und die Zahlen der illegalen Migration sind jetzt in den letzten Wochen stark nach unten gegangen. Und die Menschen erkennen zunehmend, dass Migration wieder nach Regeln verläuft. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Sind zwei sehr gute Punkte und an anderen Punkten müssen wir aber natürlich noch arbeiten.
Weil das Entscheidende ist natürlich, gerade in der Außenpolitik, ja, Deutschlands Rolle in Europa und in der Welt hängt maßgeblich, ja, welchen Einfluss und Machtfaktor hat so eine Nation, ein Land wie Deutschland und ein Kontinent wie Europa. Wir haben nicht so viele Rohstoffe wie andere Kontinente und die geostrategische Lage und sozusagen Machtfaktoren basieren maßgeblich auf unserer Wirtschaftskraft. Ja, so, und damit sind wir natürlich mitten beim Thema. Die deutsche Wirtschaft hat zu kämpfen. Ja, das dritte Jahr in Folge mit einem Negativwachstum und wir haben Deindustrialisierung, ziemlich klare Tendenzen. Wir haben zu hohe Energiepreise, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben Infrastrukturthemen und so weiter und so fort. Insbesondere Bürokratieabbau. So. Da will ich jetzt schon mal die Frage stellen, wann kommt die versprochene Wirtschaftswende? Wir kriegen schon, dass viele Unternehmen haben Hoffnung gesetzt und das auch gesehen. Aber Enttäuschung kommt dann, wenn man sagt, Energiepreise sollen gesenkt werden, Stromsteuer soll gesenkt werden für alle, wird versprochen, kommt nicht. Bürokratie soll abgebaut werden, die Realität ist ein Tariftreuegesetz, was verabschiedet wird. Das Gegenteil von Bürokratieabbau. Wir haben sozusagen dann jetzt auch die Infrastrukturoffensiven, kann man sehen, wie man will, aber wann kommt sozusagen das wirklich an und wann kommt diese Wirtschaftswende, dass wir unseren Unternehmen das auch sagen können?
Ne? Also beim Tariftreuegesetz stimme ich zu. Das sind eben Kompromisse, die man auch eingehen muss. Bedauerlicherweise haben CDU und CSU nicht die absolute Mehrheit bekommen bei der letzten Bundestagswahl. Und wir alle wissen, das war ein sehr wichtiger Punkt für die SPD. Hätten wir jetzt allein regiert, hätten wir das so nicht verabschiedet. Aber
Sie haben ja immerhin doppelt so viel.
Genau, aber wir haben ja auch viele Punkte gemacht, aber ich muss natürlich im Koalitionspartner auch ein paar Punkte machen. Insofern inhaltlich sind wir uns in der Bewertung einig. Ich halte das auch nicht für gut, da wird neue Bürokratie geschaffen, wo wir eigentlich Bürokratie in vielen Bereichen abbauen müssen. Aber ich kann auch Wahlergebnisse nicht wegdenken oder völlig ignorieren. Ich muss ja gucken, wie hat die Bevölkerung gewählt. Und die einzige Konstellation, die realistisch möglich war nach der Bundestagswahl, war eine schwarz-rote Koalition. Alles andere war nicht möglich und illusorisch. Und deswegen war klar, die Union muss sich im Sinne einer stabilen, handlungsfähigen Regierung, die sich ja alle im Land auch nach dem Ampelchaos zurecht gewünscht hatten, mit der SPD auch sehr schnell einigen. Gerade auch angesichts der außenpolitischen Lage. Insofern, da sind einige Kröten dabei. Wir könnten sicherlich auch noch ein paar andere Beispiele finden, wenn wir in den Koalitionsvertrag schauen. Aber insgesamt geht schon viel auch in die richtige Richtung. Ich kann mal ein, zwei Beispiele nennen in meinem Bereich. Ich bin ja jetzt Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Wir haben jetzt in Bayern, das ist ein Musterbeispiel, was wir auch auf andere Bundesländer übertragen wollen, haben wir ganz konkret eine Checkliste erarbeitet und Maßnahmen erarbeitet, die jetzt abgebaut werden. Dokumentationspflichten werden gestrichen. Wir werden auf unnötige Kontrollen verzichten. Wir werden darauf verzichten, dass ganze Aktenordner für irgendwelche Dokumentationen in den Unternehmen archiviert werden müssen. Da haben wir viel umgestellt. Es geht dann manchmal auch um so Kleinigkeiten. Ich nenne das jetzt mal einfach beispielhaft aus meinem Bereich. Tourismus und die Gaststätten, die auch davon betroffen sind. Da war es bisher so, dass bei den Speisekarten gab es sehr, sehr viele Vorgaben und bürokratische Auflagen. Haben wir gesagt, reicht, wenn da mündlich mal die Allergien abgefragt werden. Da muss man nicht mehr Zusatzinformationen raufpacken als das Gericht enthält, sieht man ja auch hier in Hamburg bei einigen Speisekarten, da stehen ja mehr Zahlen für irgendwelche Allergene, als die Speise selbst Buchstaben hat. Also dementsprechend wird da auch viel angepackt, wir treiben da viel voran. Zum Thema Stromsteuer, weil Sie das auch erwähnt hatten, das war kommunikativ sehr ärgerlich gelaufen, weil wir senken ja die Stromsteuer und wir entlasten Betriebe und auch Haushalte. Also ein vierköpfiger Haushalt wird jetzt im Jahr um circa 150 Euro entlastet bei den Strompreisen. Das ist schon mal eine Summe, die ganz ordentlich ist. Was ist hier bei der ganzen Sache kommunikativ schiefgegangen? Man hat gesagt, wir senken die Stromsteuer sofort aufs europäische Minimum und hat jetzt eine Entlastung durchgeführt, die gut ist, aber die nicht ganz aufs europäische Minimum zurückgeführt wird. Und dadurch gab es eine Enttäuschung. Ich hätte vorher nicht die Erwartungen so hoch gesteckt, weil hätte man gesagt, wir prüfen, ob es Entlastung geben kann. Und danach entlastet man um 150 Euro einen vierköpfigen Haushalt, dann hätten alle gejubelt. Also das war kommunikativ in der Tat nicht ganz gelungen.
Gut, aber für die Wirtschaft, das ist ja entscheidend.
Ja, aber die Wirtschaft wird ja auch entlastet. Aber die Wirtschaft wird ja auch entlastet. Also die
nur wenige.
Naja, also wir haben auf der einen Seite jetzt für ein paar Jahre einen Industriestrompreis eingeführt und von der Senkung der Stromsteuer und auch der Senkung der Gebühren beim Gas werden ja auch die Unternehmen profitieren. Also das ist ja nicht nur für einen Haushalt gut, sondern auch für die Unternehmen. Dass da noch mehr kommen kann und auch kommen muss, da sind wir uns einig. Das war aber leider kommunikativ nicht optimal. Insofern sind das zwei Beispiele, da kann ich auch Kritik verstehen. Ich will aber umgekehrt sagen, wir haben jetzt wirklich Dokumentationspflichten schon abgeschafft. Wir haben in vielen Bereichen entbürokratisiert. Wir werden das Lieferkettengesetz in der bisherigen Form abschaffen und so weiter. Also da passiert auch einiges und wo Sie völlig recht haben, wir werden am Ende auch gemessen werden, ob es uns gelingt, wieder Wirtschaftswachstum in Deutschland zu schaffen.
Und was muss,
und
was
den
muss dafür
Wettbewerbs-
getan werden? Ne?
Die, bitte?
Was muss dafür getan werden? Wenn wir alle, Sie könnten das jetzt.
Da gibt es mehrere Maßnahmen. Also ich halte es für sehr notwendig, dass wir den Sozialstaat reformieren. Es gehen, wenn wir uns die Ausgaben im Bundeshaushalt anschauen, sehr viele Milliarden im Sozialstaat in Bereiche, die diese Gelder gar nicht benötigen. Ich bin immer sehr für auch einen starken Sozialstaat, der zeichnet unser Land aus. Aber der soll auch wirklich für die Armen und Bedürftigen da sein. Und ein Sozialstaat, der nach dem Gießkannenprinzip Milliarden übers Land ausschüttet, der ist nicht gut. Und er sorgt dafür, dass wichtige Gelder bei Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, in Wissenschaft und Forschung, in Digitalisierung, in künstliche Intelligenz fehlen. Und wir müssen stärker in Wissenschaft, Forschung, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Infrastrukturprojekte investieren, wenn wir den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit verbunden auch den Wirtschaftsstandort Hamburg stärken wollen. Deswegen setze ich mich auch im Zuge der ganzen Haushaltsverhandlungen genau dafür ein. Und wir müssen wichtige Infrastrukturprojekte, wie in Hamburg beispielsweise die A26 Ost, den Neubau der Kölbrandbrücke, aber auch Schienenprojekte rund um den Hamburger Hauptbahnhof, die müssen wir finanzieren über den Bundeshaushalt oder die Sondervermögen. Und das ist auch ganz wichtig, wir müssen diese Projekte schneller planen und bauen. Das heißt, eine Einschränkung des Verbandsklagerechts halte ich für notwendig, weil wir im Moment für solche Infrastrukturprojekte im Schnitt über 20 Jahre benötigen. Das ist der Durchschnitt. Häufig brauchen wir über 30, manchmal über 40 Jahre. Das ist nicht länger akzeptabel. Und so können wir auf Dauer unseren Wirtschaftsstandort und auch die Mobilität im Land nicht gewährleisten. Also das wäre ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, wir brauchen auch steuerliche Entlastung. Deswegen halte ich es auch für falsch, wenn es Stimmen gibt, wie in diesen Tagen sie wieder zu vernehmen sind, dass man über Steuererhöhungen nachdenkt. Wir haben in Deutschland kein Einnahmeproblem, wir haben Ausgabenproblem. Deswegen müssen Ausgaben auf den Prüfstand. Und dann, weiterer Punkt, wir brauchen mehr Investitionen in Forschungseinrichtungen, in Wissenschaft und müssen das mit Unternehmertum verbinden. So machen das erfolgreiche Regionen und Länder. Die investieren nicht nur vor allem in Naturwissenschaften, sondern die sorgen auch gleich dafür, dass daraus Ausgründungen vorgenommen werden und dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse kombiniert werden mit Unternehmertum und große Unternehmen und auch Mittelständler mit diesen Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Daraus entstehen neue Technologien, die nicht nur Krankheiten oder Klimaprobleme lösen, sondern die auch neue Arbeitsplätze schaffen und eine Antwort auf die Frage geben, wo kommt der Wohlstand von morgen her?
Das ist die zentrale Frage unserer 2040-Strategie. Wovon wollen wir leben?
Und, das ist auch eine sehr gute Frage.
Wie ist Hamburg da aus Ihrer Sicht aufgestellt? Ist man da auf dem richtigen Weg? Hat man die Frage schon beantwortet? Was müsste noch getan werden? Oder ist das schon auf einem guten Weg? Auch aus einer Berliner Sicht vielleicht.
Ja. Also wenn ich mir mal anschaue, wo gehen viele Vergaben des Forschungsministeriums hin, wenn sich da Regionen bewerben, dann sehen wir, dass der Süden im Moment davon sehr stark profitiert, teilweise auch ostdeutsche Bundesländer und wir im Norden dann nicht so stark aufgestellt sind. Ich sehe enorm Bedarf in Hamburg und in der Hamburger Metropolregion. Ich bin auch sehr dafür, dass wir nicht jetzt an den Hamburger Stadtgrenzen aufhören, die Grenzen zu ziehen, sondern wir müssen viel stärker als Hamburger Metropolregion oder auch als Norden denken, zusammenarbeiten und auch in Berlin auftreten. Denn, um das vielleicht ganz kurz vorwegzuschicken, der Osten ist mittlerweile eine Einheit, die in Berlin sehr stark auftritt. Bayern sowieso und die haben mit der CSU dann noch ein Alleinstellungsmerkmal. Nordrhein-Westfalen ist groß genug allein. Aber wir im Norden, wir können vielleicht mit Abstrichen von Niedersachsen alleine nicht viel bewirken. Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sind alle zu klein. Und die Themen aus norddeutscher Sicht können wir nur setzen, wenn wir da geeint und entschlossen auftreten.
Klappt das?
Das klappt aus meiner Sicht noch viel zu wenig und müsste stärker intensiviert werden, dass Themen, wenn wir über Hafenfinanzierung sprechen, von den norddeutschen Bundesländern stärker auch im Berliner Regierungsviertel da beworben werden und man da auch Druck macht und sagt, wir im Norden fordern das, so wie das die Bayern machen oder auch die ostdeutschen Bundesländer. Aber um nochmal die Frage zu beantworten, ich sehe in Hamburg im Moment keine befriedigende Antwort auf die Frage, wo kommt der Wohlstand von morgen her? Denn diese Investition in zum Beispiel die TU Hamburg, die finden nicht so statt, wie es notwendig wäre. Wir haben mit der TU Hamburg eine sehr gute Universität, die eine gute Ausgangslage hätte, wenn man sie finanziell entsprechend ausstatten würde. Und wir haben hier auch Einrichtungen, Fraunhofer und andere, DESI.
Soll jetzt ja Petra 4
genau, so, genau, sowas. Aber wir haben hier sehr gute wissenschaftliche Einrichtungen, die über starkes Potenzial verfügen, um beispielsweise klimafreundliche Kraftstoffe hier technologisch weiterzuentwickeln, zu erforschen, Technologien dafür weiterzuentwickeln oder neu zu erfinden. Um mal ein Beispiel zu nennen, zweites Beispiel, maritime Technologien, Brennstoffzellen für Schiffe, autonomes Fahren der Schiffe, das sind alles Technologien, die in Hamburg auch entwickelt werden könnten, wenn wir genügend in die Wissenschaft und Forschung investieren. Und ich finde es deswegen sehr bedauerlich, dass der Vorschlag, der ja, glaube ich, sogar auch von der Handelskammer gemacht wurde, auch von der CDU hier in Hamburg, dass man zumindest ein Teil der Dividende von Hapag-Lloyd, die man ja in keinem Haushalt vorgesehen hatte, dass man die nicht für die Wissenschaft verwendet hat, sondern dass die stattdessen irgendwo allgemein im Haushalt versickert ist. Das wäre eine große Chance gewesen, richtig in die Wissenschaft zu investieren und damit auch neue Technologien zu entwickeln in Zukunftsfeldern und im nächsten Schritt die Antwort auf die Frage zu geben, wovon leben wir morgen, wo kommen Arbeitsplätze her und wo kommen Steuereinnahmen her. Und da hat der Senat aus meiner Sicht eine Chance verpasst.
Mhm. Wir werden auf jeden Fall nicht nachlassen, bei dem Thema als Wirtschaft auch zu sagen, dass wir eben da genau die Zukunft auch sehen. Aber es gibt ja viele Stimmen an dieser Stadt, die sagen, also hohe Einigkeit, das ist wichtig. Aber der Hafen, das ist Old Economy, das ist von gestern. Ne? Was sagt der maritime Koordinator dazu?
Also eine solche Argumentation halte ich wirklich für grundfalsch, teilweise sogar für gefährlich, denn wenn man sich weltweit anschaut, was kann eine Region erfolgreich machen, dann ist es neben einer starken Wissenschafts- und Forschungslandschaft ein starker Luftfahrtstandort, auch ein Flughafen, der viele Verbindungen in die ganze Welt bereithält. Ein Grund, warum wir im Moment in Hamburg im Vergleich zu München zum Beispiel schwächeln, ist, dass München viele Direktverbindungen hat in die USA, die wir nicht haben.
Und deswegen auch mehr internationale Touristen.
Google, ne? Genau. Ja, einmal kommen Touristen dann mehr in die Stadt, aber auch Unternehmen wie Meta und Google siedeln sich dann eher in München an, weil die sagen, ja, dadurch haben wir Direktverbindung von der Westküste nach München. Nach Hamburg muss man immer 2-3 Stunden noch am Flughafen warten und umsteigen. Das ist für viele sehr nervig. Deswegen wird dann Hamburg auch von Unternehmen und von High Potentials gemieden. Mhm. Aber ein weiterer wichtiger Faktor für erfolgreiche Regionen ist daneben auch ein starker Hafen. Dort, wo es natürlich geografisch möglich ist, ist nicht in jeder Stadt möglich. Und eine Logistikdrehscheibe. Schauen wir uns doch mal Städte wie Abu Dhabi, wie Dubai an. So, die haben neben einer starken Luftfahrtindustrie und Dubai natürlich weltberühmt für seinen großen Flughafen, haben die auch sehr in maritime Strukturen investiert. Und man sieht erfolgreiche Regionen, die an der Küste liegen, die investieren sehr stark in den Hafen. Und in anderen Ländern, da würde man so eine Debatte gar nicht führen. In den Niederlanden, in Belgien, würde niemand drüber reden, ob man den Hafen stärken sollte. Da wäre das klar. Und zwar nicht nur, weil da Arbeitsplätze im Hafen selbst dranhängen. Das ist das eine. Sondern, weil sich dann auch rund um den Hafen neue Unternehmen ansiedeln. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, den Gedanken würde ich gerne noch einmal zu Ende bringen, wenn wir hier zum Beispiel in den Hamburger Hafen zu einem Energiedrehkreuz machen, für Methanol, für Ammoniak, für klimafreundliche Kraftstoffe, dann siedeln sich auch Unternehmen aus der Branche hier an, weil die sagen, wir sind dann direkt am Hafen, dort wo der Umschlagplatz ist, und das müssen wir schaffen. Deswegen brauchen wir diese Investition in den Hafen aus Hamburger Sicht, weil wir damit auch weitere Wertschöpfungsketten aufbauen, vielleicht auch mal neue Unternehmen nach Hamburg wieder locken und die Hamburger Metropolregion stärken. Und aus bundesdeutscher Sicht, ich bin ja jetzt gar nicht in erster Linie hier als Landespolitiker, sondern als Bundespolitiker, wir brauchen auch starke Häfen als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, weil wir über diese Rohstoffe beziehen, wichtige Güter exportieren und importieren und gerade im Krisenfall auch auf starke Häfen angewiesen sind. In Skandinavien, in Niederlanden, in Belgien, in Polen würde man solche Diskussionen nicht führen.
für dich voll die Zustimmung. Ja. Auch gerade die Energiethematik ist ganz entscheidend. Wir wissen aus der Wirtschaftshistorie, Industrie folgt der Energie, da wo sie produziert wird oder anlandet. Und das ist eigentlich eine riesen Zukunftschance. Und die Versorgungsfunktion ist ganz entscheidend, auch für Sicherheitsthemen, auch Military Mobility. Ohne die Häfen kein Zugang zu den Weltmärkten, das ist völlig, völlig klar. Aber ist diese Bedeutung der Häfen für die deutsche Volkswirtschaft in Berlin überhaupt im Bewusstsein?
Da ist noch Luft nach oben. Das ist tatsächlich aus maritimer Sicht eine Schwäche in Deutschland, dass die Bedeutung der maritimen Wirtschaft nicht überall im Land erkannt ist. Also in Skandinavien, Belgien, Niederlande, Polen, anderen europäischen Hafennationen, da ist völlig klar, überall im Land, dass man die Häfen unterstützt und auch viel für die maritime Infrastruktur tut. So wie hier in Deutschland alle sagen, auch im Norden, wir müssen die deutsche Automobilindustrie stärken. Da haben wir ja auch nicht eine Debatte, ja, das ist nur ein Thema für den Süden oder vielleicht für Niedersachsen bei VW, sondern da würden auch die Hamburger und die Schleswig-Holsteiner sagen, wir brauchen weiterhin eine starke Automobilindustrie, weil daran viele Arbeitsplätze hängen. Und so müsste es auch bei der Maritimwirtschaft sein. Und ich sage das jetzt mal parteiübergreifend, das ist gar nicht jetzt irgendwie ein Parteienbashing in eine Richtung. Wir haben in allen Parteien da noch Defizite und gerade im Süden hoffe ich, dass viele auch erkennen, dass die Häfen nicht nur wichtig sind für die Küstenländer, sondern für Automobilindustrie, für Chemieindustrie, für die ganze Metallindustrie. Die werden ihre Güter nur in die Welt exportieren können, wenn die Häfen auch in Zukunft stark sind. Und wenn wir die notwendigen Investitionen in die Hafeninfrastrukturen und rund um die Häfen vornehmen, wenn das nicht geschieht, werden auch viele Unternehmen im Süden und mittleren Teil Deutschlands Probleme haben. Denn die Güter, die im Hamburger Hafen ankommen, die bleiben ja nur zum geringen Teil hier in der Hamburger Region.
Aber aktuell, vielleicht sind die Zahlen jetzt geringfügig gestiegen, aber unterstützt der Bund die dort alle Häfen in Deutschland in der Finanzierung, in den Infrastrukturbetrieb, eben als eine nationale Aufgabe mit 38 Millionen Euro für alle deutschen Häfen.
Also genau, in unserer Verfassung ist der sogenannte Hafenlastenausgleich festgeschrieben, es sind 38,3 Millionen Euro. Die Zahl ist damals leider nicht dynamisiert worden.
Ja, aber ich meine, da kriege ich...
Vielleicht nur kurz einmal zur Erläuterung, weil ich glaube, die meisten Zuhörer wissen wahrscheinlich, was ist der Hafenlastenausgleich? Das ist ja ein komplizierter Begriff und ich glaube, den sollte man ganz kurz erklären. Der ist vor... Ich weiß gar nicht, wann, in welchem Jahr, aber vor längerer Zeit hatte man gesagt, im Zuge von Föderalismusreform, man erkennt an, die norddeutschen Bundesländer, die zuständig sind für die Seehäfen. Also nach unserer Verfassung ist jedes Bundesland bzw. jede Kommune zuständig für den Hafen. Der Bund hat damit eigentlich gar nicht viel zu tun. Jetzt kann man das für falsch halten, aber so ist im Moment die Verfassung. Man hat damals gesagt, es gibt als kleine Entschädigung 38,3 Millionen, die aufgeteilt werden nach einem Schlüssel an die entsprechenden Regionen. Das heißt, der Hamburger Hafen kriegt, ich glaube, gut 20 Millionen davon, weil er der mit Abstand größte Hafen in Deutschland ist. Danach Bremerhaven, danach Wilhelmshaven und so weiter. Diese Summe reicht natürlich bei Weitem nicht mehr aus.
Ja, das könnten doch mal 500 Millionen
Euro werden. Genau, so, und ja, zu Recht fordern viele aus der Branche und auch darüber hinaus, dass die Summe, die Handelskammer auch, da will ich der Handelskammer auch gar nicht widersprechen, dass man die Summe auf 400 oder 500 Millionen anhebt. Ich unterstütze das als maritimer Koordinator ausdrücklich und würde mich sehr freuen, wenn das gelänge. Jetzt muss man aber eins auch sagen, wir reden hier über eine Verfassungsänderung, 2/3 Mehrheit im Bundestag, das heißt, das ist das dickste Brett, das wir zu bohren haben, weil sie müssen eine 2/3 Mehrheit organisieren. Ich habe deswegen neben dieser Frage, wo wir uns einig sind, also ich bin total dabei, ich werde sofort auch im Bundestag meine Hand dafür heben, aber ich muss ja auch die politischen Realitäten anerkennen und verfassungsändernde Mehrheiten in dem aktuellen Bundestag sind nicht so einfach. Das haben wir ja jetzt in den letzten Wochen auch bei anderen Themen gesehen. Deswegen habe ich jetzt auch als maritimer Koordinator einen anderen Ansatz, neben dieser völlig berechtigten Forderung, den Hafenlastenausgleich anzuheben. Ich will, dass wir möglichst viele Infrastrukturprojekte, die für den Hamburger Hafen und andere norddeutschen Häfen wichtig sind, in die Sondervermögen verankern. Beispielsweise A20, A26 Ost, Sondervermögen, Infrastruktur. Beispielsweise Investitionen auch in Hafenanlagen in das Sondervermögen für Verteidigung, weil wir die Häfen auch brauchen für unsere NATO-Verpflichtung. Beispielsweise die Elektrifizierung von Bahnstrecken rund um Hamburger Hauptbahnhof, Bahnverbindungen, die direkt bei den Häfen sind oder sowas wie die Bahnstrecke Brunsbüttel-Itzehoe für Schleswig-Holstein sehr wichtig. Das könnte man in den Klima- und Transformationsfonds einbauen. Und das will ich auch nochmal sagen, die Länder haben ja 100 Milliarden bekommen für die Kommunen. Und darüber könnten die auch notwendige Investitionen in die Hafeninfrastrukturen vornehmen. Die sind ja genau dafür vorgesehen, dass die Kommunen und Länder das in ihre Infrastrukturen investieren. Das heißt, das könnte auch in die Kaimauern des Hamburger Hafens fließen. Und wenn wir da vorankommen, und mein Ziel ist, dass wir schon mit dem nächsten Bundeshaushalt fürs Jahr 2026 da die ersten Projekte integriert haben, dann hätten wir für die Hafenwirtschaft in Deutschland einiges erreicht.
Mhm. Ja, der einfache Claim, unsere schönen Grüße an die Schiffsmakler, ist ja immer der Claim auch für die Süddeutschen unter uns, no shipping, no shopping. Ne?
So, so ist es.
Das ist genau die entscheidende, bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Deswegen brauchen wir 2/3 Mehrheit hin oder her. Das muss einfach nationale Aufgabe sein, weil wir nationale Aufgaben hier auch erfüllen. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend.
So ist es. Aber ich glaube, also wichtig ist, vielleicht kurz zusammengefasst, dass wir die Häfen auf unterschiedlichen Wegen stärken. Also Hafenlastenausgleich muss erhöht werden, völlige Zustimmung.
Genau, was muss noch getan werden?
Aber eben, wir müssen gucken, dass wir viele Projekte, da geht es manchmal auch um vermeintlich kleinere Projekte, wie die Modernisierung von Terminals, dass wir die jetzt in die Sondervermögen integrieren. Auch das wird ein harter Kampf sein. Und deswegen mein Appell auch an die norddeutschen Länder, tut euch da zusammen, arbeitet da zusammen. Hamburg-Bremen im Fußball, da sind wir Rivalen, da kämpfen wir auf dem Platz. Wir sind HSV-Fans hier in Hamburg.
Ja, nicht
alle. Nicht alle, aber ich bin HSV-Fan. Aber bei den Hafenthemen und bei den maritimen Themen, da müssen wir Hamburger und Bremer zusammenhalten und alle im Norden. Und wir müssen gucken, dass wir die Projekte für die Häfen und insgesamt für unsere Region in die Sondervermögen integrieren. Und dafür brauchen wir geeinten Norden, denn die anderen schlafen nicht. Der Osten hat schon erste Projekte sogar in Sondierungspapiere niedergeschrieben, wo die eigentlich gar nicht hingehören. Und deswegen, der Norden muss da stärker in Berlin zusammen agieren.
Klar, wir haben ja auch eine ganze Menge andere Möglichkeiten, auch die Häfen zu stärken. Stichwort Einfuhrumsatzsteuerreform.
Ich will das ist auch ein wichtiges Thema, völlige Zustimmung. Mhm. Das vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer, es ist ja jetzt so die Feinheiten des Steuerrechts.
Ja, vielleicht gar nicht zu tief reingehen.
Genau, aber vielleicht nur ein Beispiel, das kann man gut auch auf andere übertragen. Wir haben in Deutschland einige Wettbewerbsnachteile. Im Moment ist so, wenn eben Waren in die Häfen kommen, in Deutschland muss sehr viel analog bearbeitet werden. Man muss Geld vorausstrecken, sich das dann mit Steuerberatern, die man auch ja bezahlen muss, wieder zurückholen, wenn man zu viel Steuern gezahlt hat. Das dauert manchmal paar Wochen, manchmal paar Monate. In Rotterdam und Antwerpen findet das alles digital statt. Da wird das sofort erfasst. Und das ist so einer der vielen Wettbewerbsnachteile, die wir abbauen müssen. Insofern, Einfuhrumsatzsteuer muss auch reformiert werden.
Und,
ist auch auf meiner Agenda.
Gibt es da schon gute Signale auch?
Ich bin da mit Gesprächen mit dem Finanzministerium. Ja. Also ich will es mal so sagen, ich bin zuversichtlich, dass wir in der Legislaturperiode vorankommen. Mhm. Ist aber nicht ganz einfach, weil das Finanzministerium auf viele Eventualitäten hinweist und auch hier und da ein paar Bedenken hat, aber wir sind da in guten Gesprächen. Also okay. Ich habe es auf der Agenda.
Wir fragen nochmal nach.
Und ja, ich komme gern wieder in 2-3 Jahren, da muss es abgearbeitet
und
sein.
Das ist gut, das machen wir. Also nochmal die Flughäfen, also gerade Frankfurt und München, sind auch für eine Reform. Die haben das gleiche Problem im internationalen Flughafen.
Genau, richtig. Auch,
ne? Ja. Aber ich will nochmal auf ein ganz entscheidendes Projekt hier nochmal eingehen. Das wichtigste Infrastrukturprojekt in Hamburger Hafen ist die Kühlbahnquerung. So, die brauchen wir, ja, egal in welcher Höhe, da will ich gleich drauf eingehen. Da geht es jetzt Entscheidungen. Wir haben eben schon das gravierende Thema Planungsrecht und langwierige Planverfahren, Genehmigungsverfahren angesprochen. Jetzt soll die Anfang der 40er dann in Betrieb gehen, eine neue Kühlbahnquerung. Das kann man viel nach hinten gucken, wir wollen nach vorne gucken, dass man das irgendwie hinkriegt, das muss noch beschleunigt werden, vielleicht gibt es da noch ein bisschen Möglichkeiten. Aber die Finanzierung, das ist ja eigentlich der Lackmustest dafür, wie stark engagiert sich der Bund finanziell für das wichtigste Verkehrsinfrastrukturprojekt seines wichtigsten Hafens in Deutschland. Bisher ist die Finanzierungszusage, glaube ich, ein Brief von Andi Scheuer als Bundesverkehrsminister aus 2019. Ne?
Ja, 2020 war es, ja.
Oh gut, also dann
Januar, Februar 2020, ja.
Wie belastbar, wie sicher ist das, dass es wirklich kommt, weil es ja auch wirklich ein relevanter Kostenfaktor ist? Ne?
Ja, also Ich bin ja Hamburger Jung und habe natürlich den Neubau der Kölbrandbrücke, wenn ich in Berlin bin, immer im Kopf und kämpfe da auch für die Hamburger Interessen. Ich habe auch jetzt in der neuen Regierung, in der neuen Koalition nochmal abgestimmt, dass auch die Koalition klar dazu steht. Das kann ich hier auch sagen. Also die schwarz-rote Koalition in Berlin steht zu dieser Finanzierungszusage und wird auch den Neubau der Kölbrandbrücke nach Kräften unterstützen. Jetzt gibt es aber, deswegen, ich kann es jetzt erstmal nur allgemein ausdrücken, aus folgendem Grund. Und deswegen, bevor wir über Finanzen reden, gibt es ein wichtiges Thema, was vorher abgearbeitet werden muss. Wir sind im Moment in einem so frühen Planungsstadium, dass der Bund noch gar kein Geld geben darf, weil nach den ganzen Verordnungen, Bundeshaushaltsverordnungen und rechtlichen Vorgaben darf der Bund erst solche Projekte unterstützen, wenn ein gewisses Planungsstadium erreicht ist. Das gilt für Projekte wie die S4, die aus dem Bund jetzt unterstützt wird. Auch dafür habe ich mich sehr stark eingesetzt. Es gilt für Autobahnprojekte und es gilt auch für die Kölbrandbrücke. Das ist auch sinnvoll, weil ansonsten wird der Bund ja überall Geld geben für Projekte, die noch gar nicht irgendwie ein valides Planungsstadium haben. Bei der Kölbrandbrücke kann man wie unter einem Brennglas sehen, was auch planungsrechtlich in Deutschland schief läuft. Und deswegen habe ich das Thema vorhin angesprochen. Denn wir haben in Deutschland nicht nur Finanzfragen, sondern wir haben das große Problem, dass Infrastrukturprojekte einfach viel zu lange dauern. Und wir sehen das hier bei der Elbvertiefung, wir sehen das hier in Hamburg bei der A26 Ost, wir sehen das bei der A20 im Norden und wir sehen es auch bei der Kölbrandbrücke. Und wir müssen dringend das Planungsrecht reformieren. Wir haben das im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Ich habe den Teil selber mit ausverhandelt. Da steht, dass in Zukunft bei solchen Projekten kein Planfeststellungsverfahren vorgenommen werden muss, was ein sehr aufwendiges Planverfahren ist, sondern eine Plangenehmigung erteilt werden kann. Und das würde bei der Kölbrandbrücke viele Jahre an Zeit einsparen. Ich mache auch Druck, dass diese Gesetze möglichst schnell im Bundestag kommen, denn ansonsten werden wir noch einige Jahre erstmal mit der Planung des Neubaus der Kölbrandbrücke verbringen, was ein Wahnsinn ist, weil es ja nur ein Ersatz einer bestehenden Brücke ist und wir dort noch nicht mal Naturschutzgebiet haben. Also wir reden ja jetzt hier nicht über ein Projekt, was irgendwie durch Wälder geht und sensible Naturschutzgebiete, sondern die steht schon und man greift nicht groß in die Natur ein. Nee, und trotzdem dauert das so lange und deswegen müssen wir als erstes das Planungsrecht reformieren und die Finanzfrage sehe ich im Moment bei diesem Projekt gar nicht als die problematischste an.
Also das ist in der Tat aber ein gravierendes Problem, weil die bestehende Brücke irgendwann in den 30er Jahren abgängig ist und aktuell die neue erst Anfang der 40er.
Hier ist auch einiges versäumt worden, also das muss man auch sagen.
Ist die Frage, was machen wir in der Zwischenzeit?
Ne? Ja, also man muss sagen, hier ist auch in der Landespolitik einiges versäumt worden. Das muss man auch mal klar sagen, weil es wurde schon in den 2010er Jahren sehr stark von mehreren Seiten darauf hingewiesen, dass die Kölbrandbrücke ersetzt werden muss. Das ist ja nicht jetzt auf einmal über Nacht gekommen. Und da hat man erstmal viele Jahre wirklich verschlafen. Und das ist Zeit, die jetzt auch fehlt. Also man hätte hier in Hamburg viel schneller planen müssen. Versäumnis des Senats, muss man wirklich klar benennen. Aber es bringt nichts jetzt, da die Fehler des Senats die ganze Zeit auch hervorzuheben. Das kann man einmal sagen. Ich gucke da jetzt nach vorne und versuche, meinen Beitrag zu leisten, dass das Projekt kommt, dass wir das Planungsrecht auf der einen Seite reformieren und dann auch die Finanzierung sicherstellen.
Ja, klare Worte zum Thema Hamburger Hafen und Infrastruktur und Notwendigkeiten. Ich glaube, es sind ganz viele Schnittmengen, die gelten nicht nur für Hamburg, sondern für alle Häfen und das ist ganz entscheidend. Und sei es die Einfuhrumsatzsteuer, das Planungsrecht, die vielen Infrastrukturprojekte, die Modernisierung der Häfen, Zufahrtswege, das ist ganz entscheidend, sonst bleibt es eben nicht dabei. No Shipping, no Shopping. Aber ich würde sozusagen gerne auch danke für die Dynamik, die da entsteht rund um das Thema und die klaren Positionen dazu. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in Richtung Tourismus auch schauen und das Themengebiet ist ja auch wichtig, extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor auch für uns im Norden insgesamt, aber auch in Hamburg sozusagen nicht verlagerbare Arbeitsplätze, hohes Maß an, sag mal, auch an Image-Plattformen sozusagen für Fachkräfteattraktivität, hohe Lebensqualität, die produziert wird, dadurch natürlich auch sozusagen immer für viele andere Themen auch eine hohe Relevanz hat. Und vielleicht einfach mal so nur eine kurze Runde nochmal zu Hamburg als Tourismusstandort, die Perspektive. Also wie gut ist Hamburg, wie attraktiv ist Hamburg aus touristischer Sicht? Was wären sozusagen da die 3-4 Punkte des Tourismuskoordinators und Empfehlungen an Hamburg, was man machen sollte? Brauchen wir eine neue Elbphilharmonie noch oder die neue Oper, mehr Sport, was Olympia, was ist sozusagen die Perspektive?
Also ich will zu Beginn vielleicht mit einem Missverständnis aufräumen, weil ich werde manchmal gefragt, war jetzt letzte Woche in Niedersachsen und Bremerhaven und da wurde ich auch die ganze Zeit dann gefragt, was würden Sie denn hier in Bremerhaven machen und wie würden Sie das Schild aufstellen? Also wir haben in der Tourismuspolitik aus guten Gründen eine Arbeitsteilung im Sinne unseres Föderalismus, dass der Bund die nationalen Rahmenbedingungen festlegt und sagt, wie soll die Tourismuspolitik insgesamt ausschauen, aber ob jetzt hier ein Musicalbesuch sinnvoller ist oder ein Besuch der Elbphilharmonie oder Besuch auf der Reeperbahn mit anschließendem Sieg des HSV im Volksparkstadion, das ist nicht Aufgabe der Bundesregierung. Ich will das nur einmal sagen, um Missverständnisse zu vermeiden. Das heißt, ich sehe jetzt die Hauptaufgabe in meiner Funktion, da Rahmenbedingungen zu ändern, die auch für den Hamburger Standort sehr wichtig sind. Das betrifft vor allem den Luftfahrtstandort, weil wir sehen, dass viele deutsche Flughäfen und vor allem leider der Hamburger Flughafen immer weniger Flugverbindungen haben. Airlines wie Ryanair, wie EasyJet, wie Eurowings haben wegen zu hoher Steuern und Gebühren Flugverbindungen gestrichen. Deswegen muss aus meiner Sicht so schnell wie möglich die Rücknahme der Luftverkehrssteuererhöhung der Ampel kommen. So, wenn diese Steuererhöhung, die die Ampelkoalition gegen den Rat aller Wirtschaftsverbände und auch gegen den Rat der CDU-CSU-Fraktion damals vorgenommen hat, wenn diese Steuererhöhung der Ampel nicht zurückgenommen wird, dann sehe ich große Probleme auf den Luftfahrtstandort und damit auch Tourismusstandort zukommen. Da steht, wir haben es im Koalitionsvertrag festgeschrieben, auch den Punkt habe ich mit ausgehandelt, das war mir sehr wichtig. Er muss jetzt umgesetzt werden. Ich dränge darauf, dass das kommt, weil ansonsten Hamburg auch als Luftfahrtstandort immer unattraktiver wird. Das heißt, die Airlines, um das mal allen zu erläutern, die vielleicht jetzt in dieser Luftfahrtindustrie nicht so drin sind. Im Moment ist es so, dass es zu wenig Flugzeuge gibt und der Bedarf an Flugzeugen nicht gedeckt werden kann. Das heißt, die Airlines bekommen die bestellten Flugzeuge häufig erst in ein paar Jahren und überlegen im Moment, wie sie ihre Flotten am renditeträchtigsten einsetzen. Mhm. Und da sagen die, angesichts der Steuern und Gebühren ist die Strecke Hamburg-Mallorca nicht so attraktiv und margenträchtig wie die Strecke Stockholm-Mallorca oder Warschau-Mallorca oder Paris-Mallorca. Also verlagern sie Flugzeuge weg vom Hamburger Flughafen in andere Regionen. Und das sorgt dafür, dass wir weniger Flugverbindungen haben, auch Hamburg weniger angeflogen wird und die Flugverbindungen, die es gibt, immer teurer werden. Weil die Nachfrage ist ja eigentlich ähnlich hoch. Also die Hamburger oder Menschen in der Hamburger Metropolregion wollen reisen. Dann werden aber Flugverbindungen gestrichen.
Das Angebot verknappt.
Die Preise steigen. Und damit werden wir als Reisestandort unattraktiver und gemieden. Und deswegen ist als erstes auch aus touristischer Sicht und auch aus Sicht natürlich der Wirtschaftsmetropole, kann ich beides zusammenfassen, ist es erstmal so wichtig, dass der Hamburger Flughafen wieder mehr Flugverbindungen hat und wir den Luftfahrtstandort stärken. Was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, sind große Infrastrukturprojekte wie auch die Fehmarn-Belt-Querung, die aus Hamburger Sicht völlig unterschätzt wird. Also auch der Hamburger Senat müsste sich viel stärker für die Fehmarn-Belt-Querung aussprechen und dass auch Deutschland endlich da seinen Beitrag leistet, weil ich in Zukunft von Hamburg nach Kopenhagen in 2:20 dann fahren kann. Im Moment brauche ich, glaube ich, über 4 Stunden.
4:45, ja.
Ja, genau. 4:45, ja. Genau, über 4 Stunden. Und im Moment fliegen viele von Hamburg nach Kopenhagen. Ich habe danach eine Bahnverbindung, die von Skandinavien über Kopenhagen direkt nach Hamburg geht und damit auch den Hamburger Standort nicht nur aus logistischer Sicht, sondern auch aus touristischer Sicht sehr attraktiv macht.
Das Problem ist die Hinterlandverbindung auf deutscher Seite. Ja?
Also
die
genau, richtig. So, das ist das da kann man wieder das, was wir eben besprochen hatten, schnelleres Planen und Bauen. Die Ideen sind ja voll dabei, alles umgesetzt. Bei uns werden noch viele Klagen abgearbeitet. Also international blamieren wir uns auch mit unserem deutschen Planungsrecht. Und ich war selber in Dänemark, habe da mit dem Parlament und dänischen Verkehrsminister gesprochen vor einiger Zeit und das ist auch wirklich international blamabel für Deutschland. Ja, aber
zumal
solche
die gleichen rechtlichen Grundlagen haben als EU-Mitglieder.
Genau, und solche Projekte, die brauchen wir und dann sehr wichtig auch die ganzen Schieneninvestitionen. Also die S4 ist nicht nur wichtig für den Nahverkehr, nach Ahrensburg und dass insgesamt wir auch nach Rahlstedt besser fahren können von der Hamburger Innenstadt. Das sind alles wichtige Punkte. Sondern die S4 sorgt auch für neue Gleise und damit auch für sicherere, pünktlichere und stabilere Bahnverbindungen rund um den Hamburger Hauptbahnhof. Weil ein starker Tourismusstandort ist immer abhängig von einer guten Infrastruktur.
Ich würde gerne mal zum Abschluss unseres Podcasts nochmal auf die Perspektive 2040 kommen. Das ist ja unser Leit, unsere Strategie, an dem der Podcast heißt dann so. Und deswegen vielleicht mal zwei Fragen zu 2040. Der maritime Koordinator ist ja angesiedelt im Bundeswirtschaftsministerium bei Frau Reiche. Deswegen die Frage, wie lange arbeiten wir im Jahr 2040 im Durchschnitt?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Die kann ich tatsächlich gar nicht beantworten, weil bis dahin so viel passieren wird, dass das, glaube ich, unsere Vorstellungsmöglichkeiten alle übersteigt. Wir werden in vielen Bereichen enorme Fortschritte sehen durch Automatisierungsprozesse, durch Digitalisierungsprozesse, durch künstliche Intelligenz. Ich glaube auch, dass darin die Antwort liegt auf den immer stärker drohenden Arbeits- und Fachkräftemangel. Also wir haben ja häufig gar nicht das Problem, dass die Arbeitsplätze abgebaut werden, sondern wir haben das Problem, dass Arbeitsplätze, die im Moment nur mit menschlicher Hand betrieben werden können, dass die in Zukunft, dass da keiner mehr was machen kann, weil der Mensch fehlt. Beispielsweise im Hafen, also findet auch noch viel per Hand statt und Menschen müssen dort arbeiten. Wir werden immer noch... Es gibt da Modernisierungsprozesse, vor allem in Deutschland, und da werden viele Prozesse auch stärker automatisiert werden, digitalisiert werden. In der Pflege, wir werden gar nicht so viele Fach- und Arbeitskräfte nach Deutschland bekommen können, die jetzigen Pflegekräfte ersetzen können oder den Bedarf decken können. Das muss man einfach so sagen. Selbst wenn wir jedes Jahr 200.000, 300.000 Fach- und Arbeitskräfte nach Deutschland bekommen, wird angesichts des demografischen Wandels der Bedarf in der Pflege nicht gedeckt werden. Das heißt, wir werden in solchen Bereichen...
Genau. Und deswegen muss er, Zustimmung und das ist auch so, deswegen die plakative Frage, das Arbeitsvolumen muss erhöht werden.
Genau, und deswegen, tut mir leid, wenn die Antwort nicht ganz befriedigend ist, aber ich will nicht einfach irgendeine Zahl raushauen, wenn ich jetzt das gar nicht vorhersehen kann, das will ich auch ganz offen hier sagen, aber ich glaube, ein Punkt ist sehr wichtig und deswegen auch mein Plädoyer für diese Investitionen in Wissenschaft und Forschung. Wir haben eine große Chance in Deutschland, weil wir tolle Unternehmen hier haben, wir haben immer noch eine sehr gute Ausgangslage und wir haben auch tolle wissenschaftliche Einrichtungen, um die uns die ganze Welt beneidet. Und wenn wir da jetzt investieren und die alle zusammenbringen, dann können wir diese Technologien in der Pflege entwickeln, im Gesundheitswesen entwickeln, in der maritimen Wirtschaft entwickeln, in der Luftfahrt entwickeln, die benötigt werden. Dann werden hier auch neue Arbeitsplätze entstehen. Die Debatte hatte man im 19. Jahrhundert schon, was passiert, wenn Prozesse automatisiert werden in Webereien oder in Fabrikanlagen, und es sind immer wieder auch neue Arbeitsplätze entstanden. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Es wird sich einiges verlagern. Es werden Arbeitsplätze wegfallen, es werden aber neue entstehen. Aber wir haben eine große Chance, wenn wir diese Technologien herstellen, dass die nicht nur eine Antwort geben auf den drohenden Fach- und Arbeitskräftemangel, sondern dass wir dann auch einen großen Teil der Wertschöpfung in Deutschland und vor allem auch in der Hamburger Metropolregion aufbauen können und dass wir Exportschlager hier herstellen und die nicht aus anderen Ländern beziehen. Und das muss unser Ansatz sein. Und dann werden wir auch den Fach- und Arbeitskräftemangel in einigen Bereichen beheben können. Da wird wahnsinnig viel passieren, wenn wir es gut machen. Das übersteigt wirklich unsere Vorstellungskraft und gleichzeitig werden wir unseren Wohlstand mehren. Und unser Anspruch muss doch sein, das, was wir von unseren Eltern und Großeltern kennen, dass wir sagen, der nächsten Generation, der soll es mindestens genauso gut gehen, aber am besten, es soll ihr noch besser gehen. Und das können wir schaffen, wenn wir diese Investition vornehmen. Wenn wir aber einfach nur Gelder in den Sozialstaat schütten, keine Rentenreform durchführen, keine Pflegereform durchführen, keine Krankenreform durchführen und einfach immer mehr Gelder reinstecken in Systeme, die nicht funktionieren und sie der Wissenschaft entziehen und der Infrastruktur auch entziehen, dann haben wir keine rosige Zukunft. Deswegen mein Plädoyer, mehr Investitionen in Wissenschaft, Forschung, Infrastruktur, Digitalisierung und KI. Und wir müssen den Mut zu einer Sozialstaatsreform haben. Und insofern haben wir noch alle viel zu tun. Aber ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass das gelingt.
Ja, das ist ein fast schon ein wunderbares Schlusswort. Ich würde aber sozusagen noch mit zwei, drei ganz kurzen Fragen oder Abschlussfragen jetzt hier sozusagen dann nochmal kommen, die ich Sie bitten würde, den Satz zu vervollständigen, mit Blick auf 2040. Sag ich mal, die Kölbrandbrücke ist im Jahr 2040.
Die Kölbrandbrücke muss gebaut werden und sie muss bis dahin fertiggestellt werden. Ansonsten wird der Hamburger Hafen nicht mehr eine so starke Rolle haben, wie er sie jetzt immer noch hat. Und deswegen, sie muss gebaut werden bis dahin.
Und der nationale Hafenlastenausgleich beträgt im Jahr 2040?
Hoffentlich eine hohe dreistellige Millionensumme. Keiner weiß, wie viel ist da ein Euro wert. Insofern, ich bin sehr für eine Dynamisierung anhand beispielsweise der Inflation oder anhand von anderen Kriterien. Aber sie muss im Vergleich zu heute deutlich höher sein.
Und der maritime Koordinator Christoph Plass macht im Jahr 2040?
Ah, das weiß ich nicht. Ich habe es immer auch so gehalten, dass ich die Aufgaben, die ich übernommen habe, dass ich da mit Leidenschaft rangehe, mit Enthusiasmus rangehe und da richtig viel Arbeit reinstecke, versuche die Aufgaben zu erfüllen im Sinne unseres Staates, im Sinne unserer Gesellschaft und auch im Sinne Hamburgs. Und die Aufgabe bringt richtig viele Themen mit in den nächsten Jahren und die will ich zufriedenstellend lösen. Und ich würde mich freuen, wenn am Ende der Legislaturperiode in Hamburg und in anderen Regionen Deutschlands viele sagen, der hat viel für die maritime Wirtschaft und auch für den Tourismus vorangetrieben. Der hat grundlegende strukturelle Probleme gelöst. Der hat das gut gemacht. Und dann schauen wir mal weiter. Ich plane jetzt nicht fürs Jahr 2040, sondern ich will die Aufgabe dieser Legislaturperiode gut bewältigen.
Wunderbar, das kann ich gut nachvollziehen. Aber merkt man auch, das Engagement gerade für die maritimen Themen ist auch wirklich spürbar. Und hoffen wir das Beste, weil sie eben wichtig sind für ganz Deutschland und elementar für unsere Zukunft. Und da gibt's viel zu tun. Insofern ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die vielen spannenden Einblicke in die Arbeit. Und den Hörerinnen und Hörern hier herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und also, wenn euch die Folge hier gefallen hat, erzählt das gerne weiter. Abonniert den Kanal und gebt eine Bewertung ab. Vielleicht nochmal kleine Kommentare auch hier auf den sozialen Medien. Und wenn es weitere Fragen gibt für die nächsten Podcasts, aber eben auch nochmal an Christoph Ploss, dann gerne hier in den Shownotes auch mit hinterlassen. Und nochmal ganz herzlichen Dank für das super Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Und wer mal nach Berlin ins Regierungsviertel kommen möchte, ist herzlich eingeladen.
Oh ja, das geben wir gerne weiter. Ja, also Kontakt stellen wir gerne her. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.